blinde Fleck, tote Winkel und was daraus entsteht, das ist auch die Geschichte, die uns heute beschäftigen wird. Und ich glaube, fast jeder von uns kennt das aus eigener Familie, vielleicht sogar ureigenster Erfahrung. Das wollte ich nicht, das wollte ich doch nicht, wirklich, das wollte ich nicht, sagt das kleine Mädchen oder der kleine Junge. Und die eben noch so vor Leben gefüllten Augen beginnen sich mit Tränen zu füllen. Das wollte ich nicht. Wirklich, das wollte er nicht oder wollte sie nicht. Und es ist doch passiert. Vielleicht war es sogar gut gemeint und jetzt steht man vor dem tatsächlichen oder sinnbildlichen Scherbenhaufen. Erinnerst du dich als Kind? Ist dir das auch passiert? Erinnerst du dich an deine Familie, vielleicht an deine Kinder, als es damals so weit war? Wir haben heute Morgen im Familiengottesdienst schon aus Elkes Erleben gehört, wenn das kostbare Stück Stoff aus lauter Liebe zur Mutter zerschnitten wurde, zugeschnitten wurde von der kleinen Tochter. Also nicht die Maren, sondern die Elke war es, die ihrer Mama helfen wollte. Und dann war das Stück Stoff zugeschnitten. Ich wollte das doch nicht. Und plötzlich wird dem Kind deutlich, hier ist etwas ganz furchtbar schiefgelaufen. Hier hat es Scherben gegeben, hier hat es Bruch gegeben und dann entsteht in uns etwas aus Schrecken, Entsetzen, Enttäuschung und einer tiefen Traurigkeit. Die Geschichte des Petrus. Gehen wir dieser Situation nochmal etwas nach und ja, wir stellen dem Petrus einen Begleiter an die Seite. Nennen wir ihn mal die innere Stimme.
Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des Hohenpriesters.
Petrus, du warst mutig bisher. Ganz dicht bei Jesus geblieben. Bis in den Innenhof hast du es geschafft. Du kannst ein wenig stolz auf dich sein, mein lieber Petrus. Nein, er, der Meister, ist oben. Und ich bin hier. Er ist allein und ich drück mich hier unten herum. Was soll ich auch anderes tun? Sie werden ihn schlagen und verurteilen, verspotten ihn, ich höre es. Petrus, da kommt eine von den Mägden. Die kann da reingehen. Und wieder raus. Siehst du es? Klar, die kann das. Hier gibt es ja auch so viel zu tun bei all den Leuten, die hier zur nächtlichen Sitzung zusammengekommen sind. Schau, sie kommt her. Sie kommt zu dir. Was will die jetzt hier?
Und als sie sah, wie Petrus sich wärmte, schaute sie ihn an und sagte, und du warst auch bei dem Jesus von Nazareth.
Warum muss sie gerade zu unserem Feuer hierher kommen? Warum kann sie nicht einfach weitergehen? Dumme Neugier von jungen Mädchen. Was starrt sie mich so an? Petrus, hast du den Klang ihrer Stimme gehört? Sehr selbstsicher. Die war sich ganz gewiss. Du warst auch dabei. Petrus, die hat dich mit ihm gesehen. Und jetzt erkennt sie dich wieder. Kein Zweifel. Warum muss die Nacht auch so kühl sein? Ich bin ein Weichei. Ich hätte mich einfach hinten in die Ecke an die Wand lehnen sollen, im Schatten bleiben, anstatt mich hier ans Feuer zu stellen. Blödmann, der ich bin. Ja, dumm gelaufen, Petrus. Was willst du jetzt tun? Sie und all die anderen starren dich an.
Er leugnete aber und sagte, ich weiß nicht, was du meinst und verstehe es auch nicht. Und er ging in den Vorhof hinaus.
Der hast du es aber gezeigt. Klare Worte, starker Auftritt. Ich weiß nicht, fühlt sich nicht so an. Naja, vielleicht hast du ein bisschen dick aufgetragen. Und ich weiß nicht und verstehe auch nicht, was du meinst. Wenig glaubhaft, ehrlich gesagt, mein Lieber. Was will einer wie du sonst hier im Innenhof? So dicht dran, mitten in der Nacht. Ich verstehe nicht, ich weiß nicht, was du meinst. Keine Ahnung von nix. Das macht dich doch eher verdächtig, als dass es dich entlastet. Deswegen gehe ich ja auch weg. Im Außenhof, da kann ich auch noch mitbekommen, wie die Sache weitergeht. Du räumst das Feld. Auch eine Taktik, so kann man es tun. Beliebte Handlungsweise, wenn man unter Druck gerät. Fühlst dich nicht recht wohl? Na dann, aufstehen und gehen. Das, nur schade, keine Tür, die man noch knallen kann dabei. Oder drücken wir es etwas vornehmer auf, mein lieber Petrus, sich erstmal zurückziehen, ist doch eine gewählte, gute Konfliktstrategie. Ist doch verständlich, denn meine Vorwärtskamerad- und Hau-drauf-Methode, die war ja auch nicht sonderlich gut angekommen. Also was willst du, innere Stimme?
Und die Magd sah ihn und fing noch einmal an, denen, die dabei standen, zu sagen, das ist einer von denen.
Da ist sie schon wieder. Was müssen die Frauen auch überall herumgeistern? Es ist ihre Aufgabe. Mägde gehen hin und her, wenn viel los ist. Das sollen sie doch auch. Warum muss ich mich schon wieder so anstarren? Sie starrt dich nicht an, aber sie hat halt ein Auge für Menschen, wie Frauen das eben so haben. Reg dich nicht so auf. Und wieder kann sie ihren Mund nicht halten. Nein, das kann sie nicht. Du aber auch nicht, mein Lieber. Das war noch nie deine Stärke. Und stell dir doch mal vor, das arme Mädchen, endlich hat sie mal was zu sagen, was alle hier interessieren könnte. Die Chance bekommt sie nicht oft. Mit mir redet sie schon gar nicht mehr, nur noch über mich. Na ja, Petrus, du hast sie auch ordentlich abgefertigt und plattgebügelt. Was soll's auch? Auch einer von denen. Reicht das schon, um hier gebrandmarkt zu werden? Das nennt man doch wohl Diskriminierung. Petrus, es ist die Nacht der Nächte. Da oben hat dein Jesus gerade gesagt, dass er der Messias, dass er Gottes Sohn ist. Und da wunderst du dich über all den Trubel, der hier entsteht? Außerdem, warst du nicht stolz, als du mit ihm hier in Jerusalem eingezogen bist und alle haben gejubelt? Hast du nicht auch begeistert genickt, als er den klugen Menschen im Tempel kluge Antworten auf ihre so verzwickten Fragen gegeben haben? Hast du da nicht auch breit gegrinst? Warst du nicht auch dabei? Ja schon, aber das nützt mir jetzt hier nichts. Sieh doch, wie mich alle anstarren.
Und er leugnete wieder, und bald danach sagten die, die dabei standen, wieder zu Petrus, du bist ganz sicher einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer.
Wieder abstreiten, wieder verneinen, weit von sich weisen. Na, Petrus, du bist ganz schön mutig. Man kann doch so ein Mädchen nicht einfach vor sich hin plappern lassen. Steckt doch alle anderen an. Nein, das kann man nicht. Aber deinen Mund halten kriegst du auch wieder nicht hin. Ach, Petrus, jetzt bekommst du keine Ruhe mehr. Je mehr du sprichst, desto tiefer zappelst du dich hinein in den Sumpf. Dein Galiläer-Dialekt verräterisch. Dein Gequatsche. Es wird immer schlimmer. Pass auf, Petrus, hörst du sie nicht, wie sie schon sagen? Von hier bist du nicht, mein Freund. Einer von uns bist du auch nicht. Und gerade deine Sprache, die verrät dich doch. So, wo du herkommst, da kommen doch alle die her, die da mit diesem Jesus hier in die Stadt gekommen sind. Ganz gewiss bist du einer von denen. Was würdest du sonst auch hier wollen? Hörst du sie, Petrus? Das ist, was sie sagen. Petrus, jetzt bist du dran. Du musst was tun. Sag was.
Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet.
Ich Wow, Petrus, starke Worte, die du benutzt hast. Alle Achtung, die Sache mit dem Fluch, gewagt, oder? Ja, was sollte ich tun? Wie konnte ich denn zeigen, dass ich... Lass mich in Ruhe. Nein, das tue ich nicht. Nochmal, sich selbst zu verfluchen, das hat ja eine lange Tradition. Starke Aussage, aber Petrus, vergiss nicht, Fluch bedeutet Trennung. Du trennst dich von etwas, vom Leben, von dem, was gut ist, was wohltut, was richtig ist. Du stellst dich daneben. Willst du diesen Fluch wirklich so auf dein Leben haben? Abgetrennt werden von dem, was wohl ist, was gut ist, was richtig ist, was das Leben dient? Abgetrennt zu sein vom Leben selbst, von ihm? Unter Druck sagt man manchmal Dinge, die nicht wirklich überlegt sind. Das soll Klarheit schaffen, das sollte mir Luft verschaffen. Ich wollte ja nichts von denen, ich wollte einfach nur in Ruhe gelassen werden. Hast du da nicht gerade gesagt, den kennst du gar nicht, diesen Menschen? Ist noch gar nicht so lange her, mein lieber Petrus. Da hast du diesem Menschen, den du nicht kennst, gesagt, du bist wahrlich der Messias, der Christus Gottes. Eine großartige Einsicht war das, tiefe Erkenntnis, wunderbare Worte, die anderen haben dich beneidet, dass du es so ausdrücken und aussprechen konntest. Und es bedeutet so viel. Ja, das waren aber andere Umstände, ein anderer Zusammenhang. Hier in dieser Nacht zwischen den Schwertmännern und Knüppelknechten, da braucht es andere Worte oder deeskalieren nennt man das heute. Kein Öl ins Feuer kippen, sondern...
Und sogleich krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da dachte Petrus daran, wie Jesus zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn zweimal gekräht hat, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen.
Hörst du, Petrus? Der Hahn kräht. Schon zum zweiten Mal, Petrus. Zum zweiten Mal, der Hahn, ja, Jesus hat doch nicht ich. Das wollte ich nicht. Nein, wirklich nicht, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ganz schön emotional, mein Lieber, lass das mal lieber sein. Ach, lass mich doch in Ruhe, du verstehst mich nicht, du verstehst gar nichts. Doch, ich verstehe dich. Sehr gut sogar, ich bin ja schließlich deine innere Stimme und jetzt werde ich dich als dein schlechtes Gewissen begleiten. Ich versuche dir noch ein bisschen zu helfen. Erklär weiter, mein lieber Petrus. Du hast doch schon angefangen. Vielleicht konntest du nicht anders. Die Umstände, du warst sowieso schon so weit, so mutig und die anderen. Habe ich dir nicht schon ein paar gute Brücken gebaut? Merk es dir. Du wirst mich zwar nicht loswerden, aber ich kann mich ein bisschen zurückziehen für den Augenblick. Das wollte ich nicht, wirklich nicht, wirklich nicht. Und es ist passiert im Flow des Augenblicks, unter dem Druck der Umstände, im Nebel der Unsicherheiten. Einfach so, es ergab sich so eins aus dem anderen und jetzt Entsetzen. Enttäuschung, Traurigkeit, ein Abgrund voller Traurigkeit. Der Apostel Petrus ist der mit dem Hahn. Und in der Kunst hat es vielfach Bilder gegeben, Petrus und der Hahn. Das Hahnsymbol auf dem Kirchendach erinnert uns bis heute daran, wir sind die, die in solche Situationen kommen können. Das wollte ich nicht. Und dann steht uns das Entsetzen im Gesicht. Dann geht die Traurigkeit mit uns mit. Das Hahnsymbol hier von Habedank und hier aus der Kinderbibel. Auch sehr eindrücklich. Du bist das, Petrus, du bist es, niemand anders, du. Ich bin es, Traugott Hopp, niemand anders, ich bin es. Das wollte ich nicht, nein. Aber ich habe es getan. Ich habe den anderen verletzt, ich bin es, ich war es. Entsetzen, Enttäuschung über mich, tiefe Traurigkeit. Und dann, der Apostel Paulus hat im 2. Korintherbrief darüber geschrieben, wie das ist mit so einer Traurigkeit, wenn man spürt, boah, ich war's, so einer Petrus-Situation, wenn der Hahn gekräht hat, wenn es klingelt in uns und wir plötzlich merken, jetzt sehe ich, was ich bisher irgendwie verpasst habe. Jetzt nehme ich es wahr. In die Enttäuschung hinein, in das Erschrecken, in die Traurigkeit. Und Paulus schreibt davon, er sagt, die Traurigkeit, die Gott entspricht, gemäß ist, die Gott gemäß ist, die bewirkt eine Sinnesänderung, ein Umdenken, ein Neudenken hin zum Heil. Das bereut man nicht. Aber die Traurigkeit der Welt, die Welttraurigkeit, die bewirkt schlussendlich den Tod. Das ist ein sehr interessantes, sehr tiefes Wort, was Paulus hier ausgesprochen hat, über diese zwei Arten von Traurigkeit. Wo entwickelt sich meine Traurigkeit hin, wenn ich merke, ich bin es, ich bin es, der Hahn hat gekräht, ich bin es. Ich habe etwas im Leben vor die Wand gefahren, vergeigt, kaputt gemacht. Ich stehe vor den Scherben da, es ist nicht mehr. Und Paulus sagt, es gibt zwei Arten von Traurigkeiten. Die eine, die ist gottgemäß, die führt uns zu Gott hin, die verbindet uns mit Gott. Da nehmen wir unsere Traurigkeit und richten sie auf Gott hin aus. Da kommt Gott dann auch in unsere Traurigkeit hinaus und da passiert etwas, da ändert sich mein Denken, da bekomme ich neue Einsicht, eine neue Haltung und ich kann anders handeln. Das ist ein Verwandlungsprozess. Manche von euch haben das auch schon erlebt. Und wenn wir jetzt nicht Corona hätten, dann würden wir Kleingruppen machen und sagen, so, jetzt erzählen wir mal. Wo haben wir solche Dinge schon in unserem Erleben gehabt, wo man gemerkt hat, boah, nicht gut gelaufen, gar nicht gut gelaufen und wirklich traurig. Und dann hat sich etwas verändert, weil wir das mit Gott in Verbindung gebracht haben. Weil Gott da hineingekommen ist. Und wir haben etwas gelernt. Und ich habe heute Morgen so dran gedacht, an eine Situation, wo ich einen Menschen nicht mit Absicht ganz tief verletzt habe. Mit ein paar unachtsamen Worten, die ich hingeblubbert habe. Und der Mensch war tief verletzt. So tief verletzt, dass er sich zurückgezogen hat, dass er jemand aufgesucht hat, mit ihm sprechen musste, dass das dann zu mir kam und als ich gemerkt habe, boah, was habe ich da angerichtet, das wollte ich wirklich nicht. War ich noch ein junger Pastor. Aber wir konnten es mit Gott in Verbindung bringen, wir konnten zusammenkommen, wir haben darüber gesprochen. Es ausgesprochen, wir haben, und ich habe dabei so viel gelernt, was ich mit meinen Worten anrichten kann, selbst wenn sie achtlos waren, nicht wirklich böse gemeint waren. Ich habe gelernt daraus, zu verstehen, wie Menschen sich aus Verletzung zurückziehen können. Die Traurigkeit der Welt, die Welttraurigkeit, das ist das, was Paulus dagegen setzt, die führt aber in den Zerbruch. Ja, die macht das Leben kaputt. Die macht das Leben in mir kaputt, die macht Beziehungen kaputt. Das ist eine Traurigkeit, die mit dem Thema Tod zusammenhängt. Da stirbt was in mir, da stirbt Beziehung, da geht was kaputt und bleibt kaputt. Und so kann man unter Umständen 30 Jahre lang zurückschauen und sagen, das war ich, das habe ich gemacht. Da hat so ein Petrus-Moment gegeben und in einem selbst bleibt die Anklage an mich oder ich fange auch an, die anderen mit einzubeziehen. Warum musste diese Magd immer, warum musste der andere, warum haben die? Und ich verteile die Schuld und ich halte fest daran und in uns stirbt etwas und Beziehung stirbt und es kommt nicht zur Erneuerung. Vielleicht hatte Paulus die beiden im Sinn, den Petrus und den Judas, mit der Traurigkeit, die Gott entspricht und der Traurigkeit, die diesen Weltcharakter hat, die zum Tod führt. Markus als Meister der Kurzform, wir sind ja im Markus-Evangelium unterwegs, Markus als Meister der Kurzform, ich habe dann nachgeguckt, wie schreibt eigentlich der Markus, dass das mit Jesus und dem Petrus wieder in Ordnung gekommen ist? Der macht das so super knapp, dass man es wirklich ganz schnell überlesen kann. In Kapitel 16, Vers 7, Tag der Auferstehung, die Frauen kommen und der Engel sagt ihnen, Jesus ist auferstanden, geht schnell und sagt seinen Jüngern, und dann kommt dieser eine kleine Einschub und dem Petrus. Und dem Petrus. Sonderbotschaft von Jesus an seinen Petrus. Der ist nicht ausgeschlossen. Petrus, du bist mein Jünger. Du bist dabei. Du sollst die Botschaft der Auferstehung hören. Mit dir werde ich meinen Weg weitergehen. Und er beauftragt sie, kommt nach Galiläa, ich will euch treffen. Ja? Also, da geht der Weg weiter. Johannes, der Seelsorger unter den Evangelisten, der hat eine ganz lange Geschichte darum, wie das dann gewesen ist in dieser Begegnung Jesus und Petrus und wie die drüber gesprochen haben und wie fein Jesus mit dem Petrus das macht, um dieses Thema zu besprechen, auch vor den anderen und mit den anderen und eine Lösung hineinzugeben. So dass eine Metanoia, eine Sinnesveränderung, eine innere Erneuerung stattgefunden hat. Es spielt keine Rolle, was du getan hast. Da kann viel kaputt gegangen sein, Scherbenbruch. Du bist nicht mehr schuldig, wenn Jesus dir die Schuld vergibt. Du bist nicht mehr schmutzig, wenn er dich reinigt. Barmherzigkeit gehört dir, wenn er dir das Wort der Barmherzigkeit zuspricht. Kannst du das glauben? Gnade reichlich ich dir gebe, Reinigung tiefer als du weißt, alles wurde vor langer Zeit bezahlt. Das gilt dir heute, das gilt dem Petrus. Das sind ein paar Zeilen aus dem Lied, das wir jetzt von euch hören. Ein Zuspruch der Gnade. Amen.